Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller. Hallo Gerhard.
Hallo Martin, schön wieder dabei zu sein.
Und wir haben heute wieder unseren Gast Jan Dietz dabei. Hallo Jan, schön, dass du wieder da sein kannst.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, bei der letzten Folge hattest du uns berichtet von einem Fall, den du hattest, der bei etwa 50 Millionen Umsatz dann eben ganz andere Produkte jetzt herstellt, weil er weg von einer Serienfertigung sich entwickelt hat im Produktportfolio hin zu Spezialmaschinen, also zu Einzelanfertigungen. Und wie das auch, sagen wir mal, kulturell schwierig war im Unternehmen und wie die Strukturen angepasst werden müssen. Wir haben gedacht, wir wollen uns auch mal über die Aspekte Gedanken machen, die sonst mit so einem Strukturwandel in einer mittelständischen Firma einhergehen. Beispielsweise jetzt Thema Finanzierung, Investitionen. Wenn ich in einem Unternehmen so grundlegende Änderungen vornehme, müssen die natürlich auch finanziert werden. Und wie lief das dort oder was hast du dort erlebt in dem Zusammenhang? Was ist dort interessant?
Also man muss, denke ich, zwei Dinge unterscheiden. Erstens hat sich bei den Bestandskunden was verändert. Da reden wir über das Thema Zahlungsbedingungen. Das ist was, was uns damals sehr beschäftigt hat. Im Maschinenbau war es bis dato üblich, dass man die Rechnungen in Abschlägen bezahlt bekommen hat, also 30% bei Fertigkonstruktion, dann 30% bei Fertigbau, 30% bei Lieferung und 10% dann quasi noch am Schluss bei Abnahme. Ja. Das heißt, man hatte in etwa immer so viel Geld, wie man wirklich gerade gebraucht hat. Und gerade die Großkonzerne, die in dem Fall hier Kunden waren, waren selber dann in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die Zahlungsbedingungen auf 90-10 gesetzt. Das heißt 90% bei Lieferung, 10% bei Abnahme. Und wenn man jetzt mal denkt, dass im gleichen Zug, und das sind wir bei dem Thema, die Durchlaufzeit der neuen Einzelanlage nicht mehr wie bei der Standardproduktion vorneweg 3-4 Monate, jetzt auf einmal ein Jahr ist.
Muss ich also praktisch ein ganzes Jahresumsatz mehr oder weniger finanzieren
an Working Capital, ja. Richtig, und die waren jetzt finanzseitig ganz gut aufgestellt. Wir haben auch damals, als Corona war und etwas später noch, haben wir auch massiv weitere Kredite uns da geholt. Das wäre vielleicht mal was, wo man gesondert drüber reden kann, weil es ganz wichtig war, das Überleben gesichert hat, aber diese Zahlungsbedingungen, die hauen richtig rein, wie du sagst, weil man muss dann den Komplettumsatz vorstrecken. Und im umgekehrten Fall, wenn einer nur noch solche Aufträge hat, dann bräuchte er einen Kredit zur Vorfinanzierung von einem Jahresumsatz. Das hat niemand.
Was meinen die Hausbanken dazu? Üblicherweise hat der deutsche Mittelständler doch eine ganz gute gewachsene Beziehung zur lokalen Sparkasse oder lokalen Volksbank. Das wären die üblichen Verdächtigen, die Großbanken wahrscheinlich weniger. Die dürften sich doch eigentlich über zusätzliches Kreditgeschäft freuen, oder nicht?
Jein, also gerade die benannten Volksbanken und Sparkassen, die sind für kleinere Finanzierungssachen wunderbar. Aber wenn es dann an größere Summen geht und dann, also wenn man sich mal vorstellen würde, man würde da einen Jahresumsatz oder mal 10, 15, 20 Millionen, also irgendwas, dann ist so eine Volksbank relativ schnell auch raus. Dann sagen die, wir machen das nur noch im Konsortium. Ja? Und dann wird es halt kompliziert.
Dann kommt die DZ-Bank mit dazu.
Zum Beispiel die DZ-Bank oder wer auch immer, gibt ja auch andere, aber es ist im Endeffekt schwierig. Und jetzt kommen wir an einen anderen Punkt. Diese Banken wollen dann natürlich ein Controlling, wollen dann Zahlen haben, die vielleicht so eine Firmengröße gar nicht einfach so mal aus dem Ärmel schüttelt. Ja, die hat ja dann vielleicht einen kaufmännischen Leiter, aber das muss ja dann nebenher noch machen, neben der Buchhaltung. Ja. Mhm. Also es ist schwierig. Also es geht, aber man muss dann mehr Leute ins Boot holen und da geht es dann, das ist nicht die Finanzierung ist nicht die Kernkompetenz, die bauen Maschinen.
Man hat es einfach nicht gebraucht. Ne? Man hat das Thema dadurch, dass sich die Aufträge selbst finanziert haben, dadurch, dass die Abschläge dem Mittelabfluss eigentlich für die Produktion in etwa entsprochen haben, sind wir jetzt plötzlich in einem ganz anderen Geschäftsmodell eigentlich von der Finanzierung her.
Ne? Ja, man war auch stolz darauf, bankenunabhängig zu sein. Sie hatten Kredite im kleinen Rahmen, aber die wurden nicht benutzt. Man hat im positiven Bereich ein Bankkonto gearbeitet.
Und mit Factoring funktioniert das Ganze ja dann auch nicht, weil ich habe ja noch gar keine Forderung, die ich factoren könnte.
So sieht's aus.
Ja, und wer finanziert mich dann?
Das ist eben genau der Punkt. Also die Bank finanziert dich auch deshalb schlecht, weil sie weiß ja gar nicht, ob das Produkt am Ende des Tages, selbst wenn ich einen unterschriebenen Vertrag habe, aber man weiß ja nicht, läuft es dann. Also bei einer Standardmaschine weiß ich das. Da weiß ich, es gibt einen Marktpreis mal ein Stück, kann man hochrechnen. Das ist wenig Risiko. Bei einer Anlage, die ich noch nie gebaut habe, kann es durchaus sein, dass die eben am Schluss nicht wie gewünscht funktioniert. Und dann hat ja die Bank auch ein Problem, gerade bei solchen Summen. Ja.
Wie viele Anlagen wurden da im Jahr gebaut?
Ach, die haben dann am Schluss vielleicht so 6, 7, 8 Anlagen gebaut. Das ist schon ein großes Stück Risiko. Ne? Und wenn halt die vorhergehenden, also die haben die dann parallel schon noch gemacht, aber die vorhergehenden Anlagen, da haben wir dann von 30, 40, 50 geredet. Ja? Das heißt, dass das Risiko pro Auftrag wächst. Und das wissen alle.
Das heißt, am Ende geht das Risiko dann mit einem kapitalstarken Gesellschafter nach Hause oder es funktioniert eben gar nicht mehr.
Genau, das ist der Punkt. Und wenn halt, das war in dem Fall so, der Gesellschafter jetzt in der Vergangenheit die Gewinne eben nicht entnommen hat und jetzt hätte wieder zur Verfügung stellen können, sondern hat sie im Unternehmen gelassen, hat natürlich dann auch diese Gewinne abschmelzen lassen in Corona- und Krisenzeiten. Ja. Also danach war dann diese Beschaffungskrise, vergessen ja viele, es war ja dann nicht rum. Und dann gab es den Ukraine-Krieg und auf einmal gab es keine Teile mehr oder nicht schlecht. Also auch dadurch verzögern sich ja Aufträge und dann war das Geld weg. Also auch das ist vielleicht mal eine Sondersache. Man muss auch vielleicht als Privatmann dann Geld entnehmen, um es im Zweifel wieder zur Verfügung stellen zu können. Jedenfalls, es war nicht mehr da. Und in so einer Situation, jetzt stellt euch mal kurz vor, die Banken waren völlig perplex, als wir Geld von ihnen wollten. Man hat jahrzehntelang im Guthaben gearbeitet. Die waren konsterniert über die Tatsache, dass man einen Kredit wollte. Also erstmal nur, dass man einen Kredit wollte. Es gab keine Bankbeziehung, die stressfähig gewesen wäre.
Ja, da schließt sich vielleicht wieder der Kreis zu der ersten Folge mit dir, dass die Strukturen im Mittelstand, die den stark gemacht haben, jetzt vielleicht nicht passen. Nämlich, was wir gesagt haben, wir haben da Eigner, die durchregieren, da haben wir schon drüber gesprochen, aber auch das Thema zu sagen, naja, wir sind so gut vom Eigenkapital, wir brauchen keine Bank. Finanzierung ist ein Thema, mit dem brauchen wir uns nicht beschäftigen, weil wir genug Geld haben. Das wird dann zum Problem, wenn sich das Geschäftsmodell so ändert, dass ich doch eine brauche.
Und dann kommt ja noch hinzu, dass Finanzierung ja auch mal einfach Finanzierung für Unwägbarkeiten ist. Das heißt, es gibt ja so bis auf weiteres Linien, die kriegst du meistens kostenlos eingeräumt von der Bank im kleineren Rahmen. Aber wenn du einen richtigen Konkurrentkredit möchtest, das ist ein Vertrag und dann bezahlst du den auch, wenn du den nicht benutzt. Dafür ist der eben nicht so einfach kündbar, sondern halt eine Kündigungsfrist und es gibt Auflagen und Covenants und so weiter. Jetzt erklär mal so einem Eigentümer, der bisher alles aus dem Cash bezahlt hat, dass wir jetzt im Jahr, was weiß ich, 300.000 Euro an die Bank überweisen, um eine Linie zu haben. Das versteht er nicht. Das ist ja sein Geld. Das will er nicht bezahlen. Das ist ja für die Bank. Also ich kann in dem konkreten Fall sagen, wir haben Gott sei Dank auch mit Hilfe des Aufsichtsrates sehr viel Geld bewilligt bekommen, dass wir es beantragen können. Wir haben es auch bekommen dann von den Banken. Und es hat dann in der Krise dazu geführt, dass das gerade so gereicht hat. Also wir haben eine unvorstellbare Summe Geldes für die Leute aufgenommen, zu einem Zeitpunkt, als wir sie noch nicht brauchten. Und es war sehr weitsichtig, weil wir hatten dann am Schluss, sind wir, glaube ich, an die Linien bis auf 100.000 Euro rangefahren. Das heißt, das ist eigentlich nichts für so ein Unternehmen. Das war Glück. Das hat gerade gereicht.
Das heißt, in guten Zeiten Finanzierungsspielraum schaffen, auch wenn es Geld kostet.
Ja.
Und sozusagen kontraintuitiv ist gegenüber dem, wie sich der Mittelstand in der Vergangenheit verhalten hätte, ja. Damit man, wenn es anders kommt und wir mal das Geld brauchen, es dann auch bekommen können.
Und auch ganz klar eine Mehrbankenstrategie. Also jetzt nicht 20 oder so, aber vielleicht 2, 3 Banken, weil eben die Volksbanken und die Sparkassen irgendwann raus sind und dann wollen die ein Konsortium. Und das ist wirklich sinnvoll, nicht nur zu Preisvergleichszwecken, wenn man mehrere hat. Und auch da heißt das, die Linien sind auch mal zu nutzen. Das heißt, bringt es nichts, wenn ich eine zweite Bank habe und auf der ist dann bloß Guthaben. Ja? Da hat die ja nichts davon. Man muss mit so einer Bank auch, man muss der auch die Möglichkeit geben, Geld zu verdienen und das muss man dann auch steuern. Dass man Zahlungsströme halt mal über die eine, mal über die andere Bank abwickelt, weil sonst haben die keine Lust. Weil die sind ja auch nicht doof. Ja.
Sehr interessant. Das heißt, es dreht sich wirklich alles darum, dass man jetzt im Mittelstand Dinge anpasst, dass Strukturen und eigentlich Grundhaltungen, die jahrzehntelang für einen Erfolg der Unternehmen gesorgt haben, dass man die überdenkt und dass man da neue Ansätze wählt.
Ganz genau.
Ganz spannend war das.
Ja. Wir haben einen Aspekt bislang jetzt noch nicht beleuchtet. Wir haben über die Finanzierungsseite gesprochen, aber nicht über die Investitionsseite, die jetzt eine Änderung im Produktportfolio bei so einem mittelständischen Anlagenbauer dann mit sich bringt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie stark muss der in seinen eigenen Anlagen dann sich umgestalten, sich neu erfinden und Investitionen tätigen?
Das ist bei so einem Maschinenbauer oder Anlagenbauer ja gar nicht so riesig.
Okay.
Die Halle ist ja da in der Regel. Ja? Also das ist ja hochmanuell. Also eine Anlage zusammenzuschrauben ist hochmanuell. Die Investitionen, die man hat in einem neuen Geschäftsfeld, sind in erster Linie Forschung und Entwicklung. Also man baut was, das hatten wir mehrfach, man baut was ein, was man sich jetzt ausgedacht hat, was gut funktioniert. Dann stellt man fest im Lauf, das funktioniert nicht. Jetzt tauscht man es. Man tauscht aber nicht nur einmal. Also dieses Teil wurde vielleicht 10-mal verbaut, dann fängt man wieder an, Werkzeugbau zu beauftragen. Und da geht dann ganz viel Lehrgeld drauf durch die Überarbeitung in der Testphase. Ja. Und das sind die Investitionen, die ich da eher sehe, dass man eben Risiken, technische Risiken unterschätzt, die man dann kurz vor der Fertigstellung sehr teuer beheben muss. Weil klar, in der Konstruktionsphase wäre es einfach. Aber wenn die Maschine halt draußen am Laufen ist, man merkt, die Technik, die geht nicht und wir brauchen was Neues. Und da habe ich dann schon erlebt, dass komplette Robotergruppen wieder rausgerissen wurden. Und also wenn du dann mal denkst, so Ding kostet 30.000 Euro, das waren so kleine, und du haust mal 10 Stück weg, was machst du denn dann? Also man kann vielleicht versuchen, die wieder zu benutzen für die nächste Maschine, aber in der Praxis funktioniert das halt meistens auch nicht, weil der Kunde vielleicht sagt, nee, ich möchte jetzt keinen Fano-Grupper oder ich möchte was, keine Ahnung, was, wie die da heißen, aber ich möchte einen anderen Hersteller haben, ja.
Das heißt, es sind keine Investitionen im klassischen Sinne erforderlich, in Anlagen, in irgendwas, was ich bilanzieren kann, oben links, sondern der Entwicklungsaufwand ist höher.
Ja, das macht es auch finanziell schwierig dann, weil wenn das dann nicht aktivierbar ist, dann habe ich
etwas. Das geht durch die G&V.
So ist es.
Genau. Letztlich sind es Erfahrungsinvestitionen, könnte man sagen.
Ja, aber wenn wir eine Bundesregierung haben, die Schulden als Vermögen, bezeichnet, dann kann ich auch Betriebsausgaben als Investition.
Ja, man kann ja schon was aktivieren, wenn das irgendwie gegriffen werden kann als Baugruppe, aber ja, ist schwierig.
Es ist schwierig, aber im Zweifel ist es dann halt auch nicht wirklich beleihbar, ja. Das ist halt der Punkt. Weil gedanklich streicht ja jeder das, was oben links in der Bilanz steht, gleich wieder weg, wenn da was steht wie selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände. Das ist das, was ich gedanklich dann direkt unmittelbar vom Eigenkapital abziehe.
Richtig. Macht jede Bank auch so.
Genau, wenn ich das überhaupt bilanzieren kann, genau. Spannend. Dann freue ich mich auf weitere Podcast-Folgen, wo wir mal besprechen wollen, wie der Mittelstand vielleicht sich in der Zukunft umstellen muss. Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Danke.